Jan, wollen wir uns noch einmal zum Gebet erheben und Gott um seine Hilfe bitten. Himmlischer Vater, auch an diesem Morgen wollen wir dich noch einmal ganz herzlich bitten, dass die Worte aus der Heiligen Schrift, dass die Gedanken, die du uns dann auch gibst beim Nachdenken, dass die uns auch begleiten. Wir wissen genau, dass ja wir auch einen Gegenspieler haben, der ja uns dein Wort aus dem Herzen nehmen will, der uns mit allen anderen Dingen füllen will, dass dein Wort nicht mehr Platz hat. Herr, wir bitten dich ganz herzlich, dass du jetzt auch besonders dafür sorgst, ja, dass wir dein Wort aufnehmen können. Herr, mach du unsere Herzen da bereit und schenk uns auch die Gnade, dass wir es behalten, wenn es um die Hoffnung geht, die ein Christ haben darf, wenn er an die Ewigkeit denkt. Amen. Letzten Sonntag haben wir gehört, was ein gesundes Christsein ausmacht. Dabei war wichtig, dass wir auf der einen Seite erkennen, wir sind verantwortlich. Gott hat uns als Menschen gemacht und nicht als Roboter. Und da wir verantwortlich mit dem umgehen können, was wir hören, was wir sagen und was wir tun, weil wir damit verantwortlich umgehen können, müssen wir dann auch Antwort geben. Das liegt quasi schon im Wort drin. Wir sind verantwortlich, das heißt, wir können auch Antwort geben. Und je mehr ich von Gottes Wort erkannt habe, desto mehr werde ich auch in die Pflicht genommen. Es bleibt bestehen, neben dem Segen, den derjenige erlebt, der Gottes Wort kennt und tut, ist auch der Fluch, der Gottes Wort kennt, aber nicht tut. Es ist weitaus schlimmer, 15 Jahre den Gottesdienst zu besuchen und sich nicht zu dem Herrn Jesus zu bekehren, als 15 Jahre keinen Gottesdienst zu erleben. Deshalb an diejenigen, die wissen, ich muss mich bekehren, dass sie diesen Weg auch einschlagen, dass sie Christus ihr Leben anvertrauen. Von hier vorne möchte ich dich bitten, lass dich retten und schenke Jesus dein Leben. Wir haben gehört, das Zentrum eines gesunden Jüngers ist seine Beziehung zu seinem Herrn. Der Herr Jesus, der liebt seine Schafe, und das Schaf, das liebt auch seinen Herrn. Der Jünger freut sich über seine Errettung, über seine Zukunft, über das, was Jesus mit ihm noch vorhat und einfach darüber, dass Jesus mit uns Gemeinschaft haben will. Das letzte Lied, was wir gesungen haben, drückt es ja auch etwas aus, dass er uns täglich begleitet. Wie war das eigentlich heute bei dir? Wie bist du aufgestanden? Freust du dich, dass Jesus auch heute dich begleitet? Ist es für dich wertvoll, diesen Tag aus der Hand von Jesus zu nehmen? Es ist sein Geschenk an dich. Bist du gespannt, in welche Situation dich auch der Herr heute führen wird? Hast du mit ihm gesprochen? Hast du deinen König angebetet? Ihm gesagt, dass du ihn lieb hast, von Herzen lieb hast? Es ist so gut, wenn man sich mal für eine Zeit einfach niederkniet und seine Gedanken auf Christus ausrichtet und ihm sagt, was man für ihn empfindet. Das ist Königszeit. Christsein ist nicht in erster Linie irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern Beziehungen zu pflegen. Und dies ist keine Sonderlehre, sondern es ist ganz normales Christsein, Beziehungen mit Gott zu pflegen. Wenn da nichts ist in deinem Alltag, dann ist die Frage berechtigt, bist du wirklich Christ? Es geht nicht um Aufsagen von Richtigkeiten, dass ich weiß, das und das und das stimmt, sondern es geht um Liebe und um Hingabe an diesen großen Herrn. Das war letzten Sonntag. Heute geht es um die Hoffnung der Christen. Das deutsche Wort für Hoffnung heißt eigentlich erwartungsvoll hüpfen. Das ist so der Sinn von hoppen, ja, hüpfen, Hoffnung, erwartungsvoll hüpfen. Man weiß, dass in der Zukunft etwas Positives kommt und man kann es kaum erwarten, bis man es erreicht hat, bis die Zukunft meine Gegenwart wird. Menschen, die zu Jesus gehören, die zu seinen Schafen gehören, erwarten eine sehr, sehr schöne Zukunft. Aber welche ist das? Wie kann man diese Zukunft beschreiben? Was ist denn daran eigentlich schön? Wie können wir jemand antworten, ja, was uns betrifft über unsere Zukunft, wenn wir sagen, wir kommen in den Himmel, wir dürfen dort sein? Hartmut Fredel, der am Dienstag ja verstorben ist, hat seine Zukunft als Christ in der jenseitigen Welt angetreten. Was ist diese schöne Zukunft oder diese Hoffnung eines Christen? Sicher, was die Bibel uns immer wieder deutlich macht, und das ist, ja, dass wir das ewige Leben haben dürfen. Der bekannteste Bibelvers, Johannes 3, Vers 16, übrigens in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1104, wer das dann nachschlagen will. Dort steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern, und jetzt kommt das Geschenk, ewiges Leben hat. Und im gleichen Kapitel, in Vers 36, heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nun gibt es verschiedene Religionsgemeinschaften, unter anderem die Adventisten und auch die Zeugen Jehovas. Sie denken über diese Stelle so nach. Der Gläubige, also das ist jetzt die Lehre der Adventisten oder der Zeugen Jehovas, die sind in diesem Punkt völlig identisch. Der Gläubige allein darf immer weiter leben. Er lebt ewig. Und der Ungläubige wird vernichtet. Das ewige Weiterleben ist also nur für den Glaubenden. Der Ungläubige wird in den Zustand von Gott versetzt, den er vor seiner Geburt hatte. Das heißt, er ist einfach nicht mehr da. Und wisst ihr, dies ist die Hoffnung auch von Millionen ungläubiger Leute. Der Tod soll unsere Existenz einfach auslöschen. Keine ewige Bestrafung. Ob du ein Massenmörder bist oder ein Dieb oder einfach ein atheistischer Humanist, alles spült der Tod weg und am Ende ist alles gleich. Es gibt nur die Nicht-Existenz. Du kannst hier leben, wie du willst, am Ende erleben die Ungläubigen alle das Gleiche, nämlich nichts. Und diese beiden Religionsgemeinschaften fördern diesen Gedanken. Gott vernichtet den Nichtglaubenden und dann ist Schluss. Stimmt das aber? Ist dies die Aussage der Heiligen Schrift? Das ewige Leben wird mit dem Tod oder dem Verlorensein oder dem, dass der Zorn Gottes über ihm bleibt, gegenübergestellt. kann denn über jemand, den es gar nicht mehr gibt, der Zorn Gottes sein? Kann es nicht auch sein, dass Tod nicht einfach Vernichtung, sondern Trennung bedeutet? Dass Tod getrennt sein von Gott heißt. Nach der Aussage von Jesus selbst, lasst die Toten ihre Toten begraben. Kann es nicht sein, dass Verlorengehen mit dem zusammenhängt, dass dieser für den Himmel verloren gegangen ist? Was sagt die Bibel? Ich möchte ein drastisches Beispiel nennen, um deutlich zu machen, dass das Geschenk des ewigen Lebens nicht einfach ewige Existenz bedeutet. Dazu können wir aus der Offenbarung einiges erfahren. Dieses Buch berichtet, wie es mit unserer Welt weitergeht. Dort wird beschrieben, wie sich die Staaten, die wir jetzt auch kennen, sich zu einer einzigen Regierung verbünden. Und diese einzige Regierung wird den Glauben an Christus durch die Anbetung ihres Oberhauptes ersetzen. Dieses Oberhaupt wird in der Offenbarung als das Tier bezeichnet. Und dieses Oberhaupt, das Tier, hat auch noch einen besonderen Helfer, der sogenannte falsche Prophet. Dieser Helfer sorgt dafür, dass das Tier religiös verehrt wird. Das ist eigentlich nichts Neues. In unserer jüngeren Geschichte von Deutschland gab es auch eben Adolf Hitler, und der hatte auch seinen Goebbels. Und dieser tat alles, damit eben Hitler auch weiter im Mittelpunkt war. In der letzten Zeit wird es nur nicht auf ein Land beschränkt, sondern es bezieht sich auf die ganze Erde. Und dann, so sagt die Heilige Schrift, kommt Christus, wenn dies also geschieht. Und was heißt es da? In Offenbarung 19, Vers 20, das ist auf Seite 1309, da heißt es, und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also wir merken, das Tier, also dieses Oberhaupt und sein Prophet sind im Feuersee. Sie wurden lebendig dort hingebracht. Wie geht es jetzt weiter? Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Das heißt, der Herr Jesus regiert nach diesem Ereignis mit seinen Leuten noch 1000 Jahre. 1000 Jahre ist eine lange Zeit. Was geschieht dann? Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Satan darf hier zum allerletzten Mal Menschen verführen. Die Menschen, die nur die Herrschaft von Jesus erlebt haben, sollen die Möglichkeit bekommen, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Was geschieht dann? Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie, Hier wird sicherlich, sind jetzt mal die drei gemeint, werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel kommt also zu den beiden weiteren Personen, die schon vor den 1000 Jahren in diesem Feuersee waren. Und sie, was tun sie dann? Werden sie jetzt vernichtet? Nein, auch jetzt nicht. Sie erleben weitere Qualen. Und wie lange? Hier wird ein Ausdruck gebraucht, den die Bibel auch für das Leben von Gott selbst benutzt. Offenbarung 5, Vers 14 heißt es zum Beispiel, Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Ausdruck, den die Bibel dafür gebraucht, um die Herrschaft Gottes zu beschreiben. Offenbarung 11, Vers 15, er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Ausdruck, den die Gläubigen gebrauchen, um Gott zu verehren. In Offenbarung 1, Vers 6 heißt es, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht, wie lange? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was geschieht nun mit Menschen, die das ewige Leben nicht von Gott geschenkt bekamen? Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ewiges Leben ist nach der Heiligen Schrift nicht einfach ewige Existenz. Der Teufel existiert auch ewig. Ich denke, dass niemand so leben will, wie die Bibel die ewige Existenz des Teufels beschreibt. Das Geschenk des ewigen Lebens ist ein qualitativ gutes und wunderbares Leben. Es ist das Leben, wie es Gott ursprünglich gedacht hat, als er gesagt hat, es werde. Oder ja, als er uns Menschen gemacht hat. Wie ist nun dieses ewige Leben? Die Bibel spricht vom Fehlen des Negativen. Es gibt kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen, keine Tränen. Aber allein das ist das ewige Leben noch nicht. Das Fehlen von schlimmen Erfahrungen ist noch nicht die erfüllte Ewigkeit. Nicht das ist der Himmel, wenn man nicht in die Hölle muss. Nicht das ist die erfüllte Ewigkeit, wenn es so ist, wie auf den Bildchen eben der Zeugen Jehovas. Ihr kennt es ja auch, die lachenden Menschen, die schönen Wiesen, die guten Ernten, kein Alter und liebe Tiere. Das ist eigentlich ein gottloses Bild. Es ist eine gottlose Zukunft, denn es fällt bei diesem Bild gar nicht auf, dass Gott nicht dabei ist. Sehen wir mal die Bibel an, wofür der Mensch eigentlich gemacht worden ist. Was ist der Sinn unseres Lebens? Über Gott, dem Vater, heißt es, Römer 11, Vers 36, das ist auf Seite 1186. Also über Gott, dem Vater, heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und von Gott, dem Sohn, heißt es, in Kolosser 1, Vers 16, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn, und jetzt kommt's, und für ihn geschaffen. Wisst ihr, der Sinn unseres Lebens ist, für Gott da zu sein. Gott sucht keine Landschaftsgärtner für seine Erde, sondern Menschen, die ihn anbeten, die ihm ihre Liebe zeigen. Ja, und Gott will seine Liebe uns zeigen. Was bedeutet es wohl, wenn es heißt in Offenbarung 21,3? Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was ist es wohl, was soll uns da gesagt werden, wenn Gott es so in sein Wort schreiben lässt? Wie nahe kommt doch Gott seinen Leuten? Er wird bei ihnen wohnen, nicht sie einfach besuchen, ja, nur mal kurz vorbeischauen, sondern wohnen. Dann heißt es, Gott selbst wird bei ihnen sein. Oder auch Gott wird abwischen die Tränen. Das ist Chefsache, dass er sich um seine Leute kümmert. Er schickt da keinen Engel. Was heißt es wohl, wenn Jesus die Wohnung seiner Jünger in dem Haus des Vaters einrichtet? Was heißt es wohl, dass Christus, der Bräutigam, sich mit der Braut seiner Gemeinde in Liebe verbindet? Für einige sind diese Aussagen schon Dinge, die sie oft gehört haben. Und vielleicht zu oft. Für mich sind diese Gedanken immer wieder erhebend, weil ich weiß, es ist auch meine Zukunft. Gott will mich, er will mich nah an seinem Herzen und ganz nah, ja, an seine, ja, an seiner Nähe eigentlich haben. Wer bin denn ich schon und wer ist er? Ich bedenke den Unterschied und dann Gottes unbegreifliche Liebe. Vor circa einem Jahr hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund. Es gab da eine Zeit, in der ich dachte, Martin, du kannst in allen Dingen diesem Freund geistig und geistlich nichts geben. Er weiß so viel mehr und ist so viel mehr auch diszipliniert als du. Wisst ihr, was ich ihm vorgeschlagen habe? Ich habe gesagt, vielleicht sollten wir uns nicht mehr treffen. Der Unterschied zwischen uns ist einfach zu groß. Ich kann dir nichts geben. Das war für meinen Freund unverständlich und er machte mir klar, was ihm die Freundschaft bedeutet. Das ist nur ein schwaches Bild. Wenn ich aber über Gott und seine Liebe zu seinen Erlösten nachdenke, dann trifft mich dieser übergroße Unterschied. Der Schöpfer und Erhalter des Universums, der Richter der Welt, der absolute Herrscher der Ewigkeit auf der einen Seite und ich, kleiner Wurm, auf der anderen Seite. Und dann der Gedanke, genau dieser große und wunderbare Herrscher schätzt mich, schätzt dich. Ich kann ihm doch nichts bringen, was er schon millionenfach hat. Wisst ihr, das macht die erlöste Ewigkeit so reich. Da ist der einzige Gott, der wirklich Gott ist und dieser freut sich, dass auch ich dabei sein darf. Er kennt mich mit Namen. Er denkt sogar darüber nach, wie er seine treuen Diener belohnt. Er öffnet sein Haus für seine Leute, um mit ihnen seine eigene Ewigkeit zu verbringen. Welch ein Gott! Welch eine Erlösung! Liebe Freunde, lasst diese Wahrheit in euer Herz gehen. Welche Hoffnung haben Christen? Beantwortet diese Frage nicht einfach mit dem, was im Himmel nicht mehr ist, sondern beantwortet diese Frage mit dem, wen du dort antriffst. Christus. Christus erwartet mit Sehnsucht auf die, die ihn hier schon auf der Erde liebgewonnen haben. Er sagt über seine Jünger, ihr sollt sein, wo ich bin. Ihr sollt sein, wo ich bin. Da hört man quasi den Herzschlag von Jesus. Er will uns. Johannes 14. Was sind nun die Kennzeichen, wenn jemand diese Hoffnung im Herzen hat und damit lebt? Er weiß ganz fest, dass diese Welt, in der wir heute leben, nur ein Durchgang ist. Das Schönste, das Herrlichste oder besser gesagt, der Schönste und der Herrlichste kommt noch für mich. Die sichtbare Welt verliert an Einfluss. Ich muss hier nicht nach dem Motto leben, nur nichts verpassen. Es gibt eine Liste im Internet, die 100 Plätze oder sogar die 1000 Orte, die man vor seinem Tod noch sehen muss. Ein Mensch mit himmlischer Hoffnung kann gelassen diese Liste ausblenden. Er kann ganz gelassen diese Liste ausblenden. Er muss nicht immer in Urlaub fahren. Er braucht nicht das beste Auto. Er benötigt nicht den größtmöglichen Verdienst, die beste Wohnung, das größte Stück vom Geburtstagskuchen. Wer wirklich von der Ewigkeitshoffnung geprägt ist, schätzt sicher das, was er von Gott bekommt. Er verachtet es nicht, aber er blickt weiter. Paulus sagt einmal dem Timotheus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Wir können und dürfen auf dieser Erde sogar mehr haben als Nahrung und Kleidung. Und wirklich, wir dürfen es auch genießen, aber wir brauchen nicht darum zu kämpfen und erst recht nicht sauer sein, wenn wir dies oder jenes nicht haben. Wir leben im Vorläufigen. Alles, was hier an Schönheit erlebt wird, ist nur ein ganz geringer Abklatsch von dem Ewigen, von dem Ort, wo keine Sünde alles durchdrängt hat und verdorben hat. Wer die Ewigkeit in seinem Herzen trägt und damit lebt. Wenn ich weiß, mein guter Hirte wartet dort voller Sehnsucht auch auf mich, dem fällt das Sterben leichter. Es ist nicht nur ein Abschied nehmen von den Lieben, die ich hier hatte und habe, sondern es ist auch ein zum Ziel kommen, dort, wo ich hingehöre. Denk einmal über deinen eigenen Tod nach. Wie geht es dir dabei? Wer die Ewigkeitshoffnung in seinem Herzen trägt, kann auch fröhlicher durch diese Welt gehen. Er weiß, Jesus, der für mich den Himmel erkämpft hat, verlässt mich auch auf dieser Erde nicht. Zu viel hat Christus für mich getan. Er wird mich nicht fallen lassen. Der Hirte hat nämlich ein Interesse an seinem Schaf. Und dieses Schaf, wenn ich selbst darunter gehöre, ich komme niemals zu kurz bei der Führung von meinem Hirten. Es bleibt dabei, wer Jesus hat, der hat das Leben. Was kannst du jetzt von dieser Predigt mitnehmen? Vielleicht der Gedanke, was ist im Himmel in der Ewigkeit besonders schön? Kannst du da jemand eine Antwort geben? Gib dir selbst die Antwort. Vielleicht erfüllen sich auch Gedanken der Dankbarkeit. Was für ein großer und liebender Gott ich doch haben darf. Denk drüber nach und mach daraus auch ein Gebet. Wie schön ist es doch, ihm gehören zu dürfen. Vielleicht kommt auch etwas Scham auf, wenn du erkannt hast, wie gedankenlos du Gottes Zukunft für dich angenommen hast, dass du dich mit diesem Geschenk nicht so oft beschäftigt hast, dass die Welt dich so einnimmt, dass das Zeitliche wichtiger wurde als das Ewige. Gott möge uns weiter ansprechen, euch und mich. Amen.